versorgt. Und wer vor einem Jahr hier war und ich hatte die Predigt hier, der denkt vielleicht heute, warum predigt er schon wieder über das gleiche Thema? Hat er nichts gelernt in der Zwischenzeit? Aber bei manchen Themen merke ich einfach, die nehmen mich auf den Weg. Und ich bin einen Weg gegangen in einem Jahr. Und ich möchte eigentlich die Fortsetzung von letztes Mal machen. Letztes Mal war Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wie füllt er meinen Mangel aus? Heute gehe ich ein bisschen weiter, weil das Thema mit mir etwas gemacht hat. Jetzt hoffen wir, dass die Technik klappt. Genau. Eine Konferenz, Krishona-Konferenz im November letztes Jahr, Pastorenkonferenz, Leiterkonferenz, war ich da. Das Jahr vorher hat mich so begeistert, da ging ich mit meiner Gemeindeleitung hin und da habe ich gedacht, da gehe ich wieder und ich war diesmal alleine, ohne Gemeindeleitung, ich hatte fast niemanden gekannt, aber die Vorträge waren interessant, es waren 3 Tage lang und erster Tag, ja, es war interessant. Aber irgendwie hat es mich nicht richtig, ich war von der Konferenz im Jahr vorher so begeistert, dass ich dachte, das ist irgendwie das zu wenig, da muss noch mehr kommen. Der zweite Tag ging so langsam dem Ende entgegen und dann kam ein Vortrag von Kirstine Fratz. Kirstine Fratz, Kulturforscherin, Kulturwissenschaftlerin, Zeitgeistforscherin, hochintelligente Frau, also selbstbewusste, sichere Persönlichkeit steht da und redet vor allem vor Männern, hunderte von Männern. Sie ist es gewohnt zu reden, sie berät Firmen im Marketingbereich wie BMW. Also sie hat etwas zu sagen, hat ein Buch geschrieben, das ich vorher gelesen habe, das Buch vom Zeitgeist. Ich habe gedacht, das ist sicher ein sehr interessantes Buch, ich war nicht sehr begeistert. Aber der Vortrag war interessant, auch wieder interessant. Und der Tag ging langsam dem Ende entgegen, es gab noch einen interessanten Vortrag. Und dann gab es eine Talkrunde mit allen Referenten des ganzen Tages. Und es war interessant, ich dachte, was sagt diese Frau jetzt in dieser Talkrunde? Die letzte Runde in der Talkrunde war, soll doch jeder Referent einen Satz zu diesem Tag sagen, den er mitnimmt, der ihn begeistert, etwas, was bei ihm tief gegangen ist. Und ich habe mich gefragt, was hat diese Frau mitgenommen von diesem Tag, von diesen frommen Leuten und Liedern und so. Ich war mir nicht so sicher. Einer nach dem anderen, dann kam sie am Schluss noch dran. Und sie hat gesagt, und das hat mich umgehauen, sie hat gesagt, ich möchte mehr lieben lernen. Das hat sie mitgenommen von diesem Tag. Und alle anderen waren baff. Die hatten irgendetwas erzählt, was ihnen wichtig wurde. Aber die haben gemerkt, diese Frau hat das Wesentliche verstanden. Ich möchte mehr lieben lernen. Fand ich stark. Da muss es etwas an diesem Tag bei dieser Frau passiert sein. Und beim Nachdenken nachher habe ich überlegt, was hat mich so getroffen? Was hat mich berührt an diesem Satz, an dieser Frau, die das gesagt hat? Es war der Punkt, dass ich gemerkt habe, genau darum geht es in dieser Konferenz. Genau darum geht es in meinem Leben. Genau darum geht es Jesus. Er hat uns gelehrt, dass das Wichtigste ist. Wir haben es im Bibeltext schon gehört. Liebt einander. Lernt einander zu lieben. Er hat das vorgelebt. Dass wir den Menschen mit Würde und Respekt begegnen. Sie wahrnehmen, nicht mit Achtlosigkeit und Verachtung. Den Menschen mit Barmherzigkeit begegnen, nicht mit Hochmut. Sie wahrzunehmen, sie ernst zu nehmen. Und deshalb lässt er ein Vermächtnis zurück in den letzten Tagen seines Lebens an seine Jünger und sagt, mein Gebot und das Gesetz sind bei den Juden die Mitte. Es ist das Wichtigste. Also das Wichtigste, was sie behalten sollen, ist, liebt einander. Ich möchte mehr lieben lernen. Ich habe gemerkt, das begeistert mich und da möchte ich mehr lernen. Das habe ich mitgenommen von dieser Konferenz. Aber ich habe genau auch gemerkt, das ist mein Wunderpunkt. Der Punkt, an dem ich oft versage. Wenn ich mit meinen Mitarbeitern so eng zusammenarbeite in der Industrie, ja, da kennt man sich sehr gut und man nervt sich auch übereinander in der Zwischenzeit. Man kennt jeden Satz, der als nächstes kommt und trotzdem tritt man in Fettnäpfchen zwischendurch und man ärgert sich. Und manchmal kommt auch ein bisschen Wut oder Verachtung auf. Ja, so verschiedene Gefühle, ungute Gefühle in einem, die so abgehen. Es gibt Phasen, da gelingt es mir sehr gut, den anderen zu lieben. Und Phasen, da gelingt es überhaupt nicht gut. Da kann ich mich auch über meine Frau nerven, die irgendwie etwas sagt. Und dann bin ich dünnhäutig und frage mich, warum reagiert sie wieder so komisch. Und dann, ja, manchmal denke ich nur, aber manchmal sage ich es auch. Spielt keine Rolle. Ich liebe zu wenig. Geht es euch auch so? Und ich habe gemerkt im letzten Jahr, das hat mit meiner unversorgten Seele zu tun. Da stimmt etwas nicht in mir. Da bin ich unterversorgt. Und ich habe gemerkt, das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte das nicht mehr aus einer unversorgten Seele leben und dann wieder reagieren und mich wieder entschuldigen und wieder in dieselben Fettnäpfchen hineintreten. Darum habe ich das mir zu meinem Jahresthema gemacht. Das habe ich letztes Mal schon gesagt, mein Jahresthema gewesen. Wie kann ich aus einer versorgten Seele leben? Wie schaffe ich das? Ich habe ja Psalm 23. Im ersten halben Jahr war es Psalm 23, der mir auf die Spur geholfen hat. Da ist ein Hirte, der mir immer nah ist, der zu mir schaut, der zur ganzen Herde schaut, auch zu mir. Und er hat seinen Zeitpunkt, wo er weitergeht und da kann ich einfach mitgehen. Ich muss ihm einfach Zeit lassen und Raum lassen, mich zu versorgen. Das war das erste Thema. Und dann Mitte Jahr ist mir ein neuer Text begegnet. Ich war da auf einer Alphütte, ich mache das immer einmal im Jahr, gehe ich auf eine Alphütte, irgendwo 3 Tage für mich und frage Gott, was ist das Nächstes dran? Was willst du mir sagen? Wo willst du mich korrigieren? Und da kam Johannes 15, den Text, den wir soeben gehört haben. Und da kommt ein Bild vor, ein ganz interessantes Bild. Und das möchte ich euch ein bisschen mitgeben heute. Ich habe da etwas mitgebracht. Ups. Ich muss es schnell installieren. Zauber, Zauber. Ein Weinstock. Natürlich, ein Weinstock ist normalerweise nicht in einem Topf, das ist nur ein Ausstellungsobjekt, aber ist ein echter Weinstock. Ohne Erde. Jesus sagt, was sagt er? Ich bin der Weinstock. Von sich. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Schaut ihn euch an. Ist das ein Prachtexemplar? Wie sieht es aus? Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Ein Stück Holz in einer Erde, da kann man dran vorbeigehen und man sieht ihn kaum. Aber so ein Rebstock steht auch meistens nicht alleine. Bei uns, wir haben sogar in Chur in der Stadt einen Weinberg. Also wir leben von den Reben. Überall sind Reben bei uns, Maienfeld, Flesch, da gibt es weltbekannte Weinberge und guten Wein. Kommt mal ins Bündnerland, dann seht ihr das. Also das ist bei uns Alltag, Weinreben. Und solche Reben können bis zu 100 Jahre alt werden. Also sehr robust, bodenständig, widerstandsfähig, außerordentlich widerstandsfähig, aber nicht ansehnlich, nicht wunderschön, nicht besonders und doch verheißungsvoll. Also wenn man jetzt durch die Reben läuft, dann sieht es so aus. Aber jeder weiß, ich muss nur warten und dann wächst etwas. Es ist verheißungsvoll. Jedes Jahr gibt es herrliche Früchte und daraus gibt es guten Wein. ich freue mich schon darauf. Wenn die Weinlese ist im Herbst. Also der Weinstock ist die Grundlage von einem großen Ertrag. Da leben viele Leute davon. Und viele Leute können das genießen am Schluss. Jesus ist der Weinstock, die Grundlage von wirklichem Leben. Da kommt der Ertrag heraus. Auf ihn setzen lohnt sich. Okay. Das kommt jetzt. Ich bin die Rebe. Was macht eine Rebe? Sie ist am Weinstock. Sie muss sich nicht festhalten, wie ich mich festhalte. Sie ist einfach organisch verbunden. Sie wächst im Frühling. Wächst sie. Und sie wächst hier, sie wächst hier. Sie wächst an verschiedenen Orten raus, die Rebe. Genau. Und sie lebt allein in der Verbundenheit mit dem Rebstock. Also ganz intim, nahe ist sie dem Weinstock, wie nichts anderes. Sie ist verbunden. Was macht eine Rebe? Sie ist kein Fremdkörper. Sie gehört einfach dazu. Sie existiert wegen dem Weinstock und an Weinstock. Alles logisch. Aber buchstabieren wir das mal. Und wenn sie nicht mehr mit dem Weinstock verbunden ist, dann fällt sie runter. Und dann geht es nicht lange und sie wird zur Erde. Sie vermodert. Man kann sie nicht mehr gebrauchen. Sie ist unfruchtbar, unbrauchbar. Was sagt Jesus damit? Ich lebe nur in der Verbindung mit ihm. Sonst lebe ich nicht wirklich. Ich existiere, aber es ist kein Saft in mir. Ich bin unversorgt. Ich brauche die Verbindung mit ihm. Dann kommt die Frucht. Irgendwann Weinstock, Rebe, Frucht. Es braucht seine Zeit. Ich kann jetzt durch die Weinberge laufen und ich sehe keine Trauben. Diese Trauben kommen aus Indien. Im Koop kommen sie aus Peru. Die sind jetzt von Münchenstein. Aber sie kommen aus Indien. Sie brauchen ihre Zeit. In jedem Land ist es eine andere Zeit. Aber Gott weiß die Zeit. Irgendwann wächst sie. Aber sie wächst nur, wenn ich am Weinstock dranbleibe. Sonst gibt es keine Frucht. Das Ziel von jedem Weinstock ist nicht, dass eine Rebe wächst. Ist, dass Frucht wächst. Okay, haben wir alle verstanden? Das ist Gottes Ziel mit unserem Leben, mit jedem Menschen, dass Frucht wächst. Nur was heißt das? Sichtbare, positive Veränderung in deinem Leben. Dass andere auch sehen. Dass du selbst spürst. Dein Charakter, dein Verhalten verändert sich. Du fängst Menschen an, mit anderen Augen zu sehen. Sie anders zu behandeln. Du ehrst Gott. Galater 5, 22. Liebe, Friede, Freude, Geduld, Freundlichkeit. Habe ich etwas vergessen? Selbstbeherrschung? Irgendetwas fehlt noch. Das sind Früchte des Geistes. Die wachsen, wenn ich dranbleibe. Vielleicht habt ihr den Text noch ein bisschen im Kopf oder vor Augen. Irgendetwas fehlt an diesem Bild. Ich zeige euch das Bild nochmal. Irgendetwas fehlt in der Geschichte. Weiß es jemand? Wasser, okay. Wasser sieht man nicht. Steht nicht im Text. Etwas, das im Text steht. Exakt. Die wichtigste Person fehlt. Der Weinstock steht nicht hier, wenn der Weingärtner ihn nicht gepflanzt hätte. Und der Weinstock würde keine Frucht tragen, wenn der Weingärtner nicht hier wäre und ihn pflegen würde. Der Weingärtner ist die wichtigste Person im Ganzen. Und wer ist der Weinbauer? Mein Vater, sagt Jesus. Mein Vater ist der Weinbauer. Ich kenne einen Winzer und ich habe viel gelesen darüber. Ich weiß, dass das viel, viel Arbeit ist, so einen Weinstock, so einen Weinberg zu pflegen. Man muss ihn zuerst mal pflanzen, das ist klar, man muss den Boden beackern, da hat es viel Steine drin. Ja, es braucht viel Fürsorge. Man muss ihn fachgerecht behandeln, sonst wächst gar nichts. Man muss ihn im Frühling beschneiden. Und zwar lässt man nur eine oder zwei Reben übrig. Also da wachsen vielleicht 5 oder 6 Triebe raus und die schneidet man alle weg, außer einem oder zwei. Sonst geht die Flüssigkeit, das Wasser in alle Reben rein und dann verliert sie an Kraft, die einzelne Rebe. Und damit wirklich gute Frucht entsteht, braucht es viel Saft und daher schneidet er viel weg. 1 bis 2 Ranken lässt er stehen. Und dann kommt das Reinigen. Die Bibel nennt das Reinigen. Wir sagen Auslauben. Es wachsen viele, viele Blätter und die müssen zum Teil weggeschnitten werden, damit Sauerstoff und Licht, damit die Sonne richtig reinscheinen kann, damit das auch gut kräftig wird. Auslauben, Sauerstoff und Sonne. Okay, da habe ich eine weg. Jesus sagt, ihr seid schon ausgelaubt. Ihr seid schon rein, wenn ihr durch das Wort, das ich zu euch geredet habe, sagt er zu seinen Jüngern. Die Jünger haben viel, viel mit Jesus erlebt. Sie haben seine Worte aufgesaugt. Sie haben sie verinnerlicht. Sie haben sie geglaubt. Und darum sagt Jesus, ja, ich habe euch gereinigt. Wenn wir uns mit Gottes Wort auseinandersetzen und es anfängt, unsere Seele zu versorgen, dann werden wir genährt, dann werden wir kraftvoll. In 2008 gab es einen riesigen Hagelschaden und die Weinberge haben darunter gelitten, die Weingärtner umso mehr. 80% des Ertrags ist ausgefallen. 2017 kam der große Frost, 60% Ernteausfall. Ist eine riesige Einbuße. Und ich habe gelesen, die Weinbauern haben genauso hart arbeiten müssen, das ganze Jahr, um den Weinberg zu pflegen, wie wenn sie riesigen Ertrag gehabt hätten. Genau die gleiche Arbeit, ohne riesigen Ertrag. Und das hat mich beeindruckt. Also ein paar Weingärtner haben aufgegeben. Die haben gesagt, das lohnt sich nicht mehr. Aber unser Weingärtner, unser Vater im Himmel, der hat viel Geduld mit uns. Und manchmal bringen wir sehr wenig Ertrag. Und er bleibt dran. Er sorgt sich. Er bemüht sich. Gott investiert sehr, sehr viel, dass das passiert, dass Frucht entsteht und dass wir bei ihm bleiben. Das wünscht er sich so sehnlich. Es ist wichtig, lebenswichtig. Und darum habe ich mir das zum Thema Nummer 1 gemacht. Gehen wir nochmal zurück zum Juni, als mir das bewusst wurde. Jesus hat mir dort gezeigt, ich habe immer wieder die Frage gestellt, wie kannst du meine Seele noch besser versorgen? Und er hat mir gesagt, der Ort, wo deine Seele versorgt wird, ist die liebende Verbundenheit mit mir. Und zuerst habe ich gedacht, ja, liebende Verbundenheit, das habe ich schon mal gehört an der Konferenz auf Krishona, das Jahr vorher, habe mich damals schon beeindruckt, aber das klingt nicht so männlich. Liebende Verbundenheit, mit meiner Frau schon, aber so liebende Verbundenheit. Brauche ich das? Und mir ist dann aber bewusst geworden, ja, das ist eigentlich meine Berufung, das ist unsere Berufung als Christen. Eben nicht, unsere Berufung ist nicht, wir bringen jetzt mal Früchte, sondern liebende Verbundenheit pflegen. Dann wächst die Frucht. Nicht erkrampfen. Und diese Verbindung, es ist eben nicht ein sich selbst versorgen. Ich muss jetzt mir selbst Nahrung holen, sondern es ist eine organische Verbindung. Ich kann das nicht machen. Ich muss das auch nicht machen. Das macht Jesus. Und ich darf einfach, Jesus sagt ja, bleib einfach bei mir. Nicht gib dir mal mehr Mühe. Und das wurde zu meinem Lieblingswort. Und das, von da lebe ich. Ich habe ein neues Motto für dieses Jahr. Das predige ich ein anderes Mal. Aber das bleibt. In der liebenden Verbundenheit mit Jesus wird meine Seele versorgt. Ich möchte es konkret machen. Einfach kurz drei Hilfestellungen zeigen, die mir geholfen haben, das umzusetzen. Das erste. Bleib im Dialog mit Jesus. In der liebenden Verbundenheit mit Jesus bleiben heißt mit ihm reden, im Dialog bleiben. Nicht im Monolog beten, sondern Jesus ist ja auferstanden, Jesus lebt. Und weil er lebt, hört er mir zu und er kann auch mit mir sprechen. An jedem Ort, zu jeder Zeit, in jeder Situation. Und darum habe ich es mir zur Gewohnheit gemacht, einfach alles mit ihm zu teilen. Ich merke einfach, es ist so logisch, manche Abläufe in mir sind so logisch. Ich mache das und das und rede mit dem das und das und ich habe mir ja etwas überlegt, wenn ich an eine Sitzung gehe und vorbereitet bin. Und das läuft einfach automatisch. Aber ich habe auch gemerkt, ich verrenne mich immer wieder in Dinge, ich verstricke mich in Dinge, ich mache immer wieder Dinge falsch, ich urteile über andere, ich treffe Entscheidungen, wo ich im Nachhinein denke, was habe ich eigentlich da gedacht? Ich denke in Richtungen, wo ich mich verrenne und irgendwo denke, da habe ich jetzt viel zu viel Zeit verschwendet, eigentlich hätte ich lieber das machen sollen, einfach anpacken sollen. Und da wird mir manchmal wieder bewusst, ja genau, wieso bespreche ich das eigentlich nicht mit Jesus? Meine Gefühle, meine Gedanken, meine Probleme, er ist ja da, er interessiert sich ja für mich. Ich bin ja mit ihm verbunden. Wie mit einem Freund. Gespräch pflegen, fragen, hören, antworten. Hin und her, bis ich Klarheit bekomme. Ich muss manchmal mich einfach ausklinken. Ich muss einen Spaziergang machen und dann bespreche ich das mit Jesus und ich komme meistens anders zurück, als ich gegangen bin. Vielleicht nicht eine klare Antwort vom Himmel, aber es hat sich etwas bewegt. Ich bin selbstsicherer geworden, ich bin mutiger geworden, fröhlicher geworden. Irgendetwas ändert sich meistens. Einmal habe ich einen Spaziergang gemacht, einen längeren, alleine. Und da habe ich Jesus wieder gefragt, Jesus, was ist dran? Ich hatte viele Projekte und Ideen im Kopf und ich habe ihn so gefragt, was ist dir das Wichtigste? Was soll ich jetzt anpacken, was soll ich weglassen? Ich wollte Klarheit haben. Und da sagte Jesus zu mir, das war einfach so ein Gedanke, und da habe ich gemerkt, doch, das habe ich mir nicht eingebildet, das kommt jetzt nicht von mir. Er hat gesagt, heb Sorg zu Janine. Ich habe gedacht, oha, Das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen. Ich habe an meine Projekte gedacht, meine vielen tollen Ideen. Also oft kommt ein anderer Fokus hinein. Und ich merke, genau das ist es. Wie steht es mit deinen Prioritäten, hat mich Jesus da gefragt. Deine Frau sollte erste Priorität sein und nicht deine tollen Ideen. Also, versteht mich nicht falsch, es ist nicht ein Brief vom Himmel. Ich muss natürlich auch immer wieder in der Bibel schauen, in der Bibel fragen. Das gehört auch dazu, die Bibel hörend und fragend lesen. Und nicht einfach, ja, es ist da wieder morgen, jetzt mache ich wieder meine stille Zeit und dann gehe ich in den Tag und dann habe ich sowieso in einer halben Stunde wieder vergessen, was ich gelesen habe. Sondern ich nehme etwas, einen Satz raus und am Mittag oder auch während der Arbeit denke ich mal darüber nach und ich nehme ihn mit und käue ihn wieder und nehme ihn ins Gespräch mit Jesus und dann kann etwas passieren. Zweiter Gedanke, wie man das umsetzen kann, bleibe im Prozess des Reifens. Beim Bild gehört ja wirklich Reifen dazu. Das wächst und dann wird beschnitten und das ist eine sehr dynamische Sache, damit dann auch Frucht entsteht. Ein Beispiel nehme ich wieder von dir. Janine hat im letzten Sommer nach 2 Jahren tanzen, sie hat so einen Bauchtanzkurs gemacht. Ich lasse sie da natürlich gehen, weil es ihr Spaß macht. Aber sie hat das Gefühl, jetzt ist Ende, jetzt mag ich nicht mehr, ich mache keine wirklichen Fortschritte. Ich gebe das auf. Und dann haben wir so also ein bisschen darüber geredet, es kam eine gewisse Zeit, also im Sommerferien lief sowieso nichts mit Tanzen. Und nachher hat sie aber trotzdem gesagt, nein, ich bleibe dran. Und tatsächlich, nach ein paar Wochen hat sie gesagt, hey, es hat sich gelohnt. Ich habe mich verbessert, ich habe wieder Freude daran, ich habe Erfolg. Ähnlich habe ich das erlebt beim Saxophonspielen. Am Anfang war es mühsam. Ich habe ein Jahr autodidaktisch mit einem Buch gelernt und es war mühsam. Dann habe ich einen Jazzunterricht gehabt, ein Jahr lang. Ja, am Anfang kriegst du einen krächzenden Ton raus und improvisieren ist sowieso schwierig, oder? Das muss man alles im Kopf hören, bevor man es spielen kann und so. Ich habe gesagt, das schaffe ich nie. Und dann habe ich Musik gehört, ich höre gerne Jazzmusik und die improvisieren wahnsinnig schnell und so. Ach, das schaffe ich nie. Und einmal hatte ich schon ein Erlebnis, ich habe dann ein bisschen dazugelernt natürlich und dann habe ich an einer Hochzeit spielen dürfen und zwar als die Leute reinkamen, also als das Hochzeitspaar reinkam, das hatte das Eröffnungsding und es kam kein Ton raus. Könnt ihr euch vorstellen, wie blamierend das ist. Ich habe natürlich Background-Musik gehabt, aber bei mir kam kein Ton raus. Und da habe ich mir gesagt, ich stehe nie mehr nach vorne und spiele vor Leuten. Aber dann habe ich mich überwunden, jetzt spiele ich öfters vor Leuten. Ich habe gemerkt, es lohnt sich dran zu bleiben. Es lohnt sich dran zu bleiben, auch wenn du dich manchmal blamierst. Und auch wenn du das Gefühl hast, das schaffe ich nicht. Und so ist es auch mit Jesus. Lauf nicht aus seiner Schule. Bleib beharrlich dran, auch wenn du manchmal das Gefühl hast, ich werde eigentlich kein besserer Mensch. Ich mache nur Rückschritte. Ich bin nicht so ein toller Christ wie der da oder die da. Und dann kommt noch dazu, dass wir manchmal das Gefühl haben, wir werden wirklich beschnitten. Da fällt etwas weg, was uns eigentlich lieb ist. Du verlierst eine Person, die dir lieb ist. Du musst etwas aufgeben. Die Kinder gehen aus dem Haus. Unsere Kinder, 2, studieren jetzt in Zürich. Wir müssen sie loslassen lernen. Ist gar nicht so einfach, wie ich gedacht habe. Man wird zurückgestutzt. Und wer meine Geschichte kennt, ich musste mein Pastor sein loslassen. Das wurde abgeschnitten. Das war ein harter Prozess, aber es war ein guter Prozess. Ich stehe heute an einem anderen Ort, als ich vor 8 Jahren gestanden bin. Ich habe gemerkt, es lohnt sich einfach. Es lohnt sich, sich auf Gottes Tempo einzulassen. Es lohnt sich auszuhalten, wenn ich beschnitten werde und sage, Jesus, ich halte es einfach dir hin, es tut weh. Es tut weh, aber du darfst. Das Letzte noch. Bleibe am Empfangen und Weitergeben. Okay, ich habe gemeint, ich habe noch eine Folie. Das stimmt nicht. Jesus sagt ja, nicht nur wir sollen an ihm bleiben, sondern wir sollen in seiner Liebe bleiben. Wenn wir in seiner Liebe bleiben, können wir einander lieben. Aber nur dann, wenn wir immer wieder Empfangende sind, können wir weitergeben. Und wächst etwas, wird etwas sichtbar. Ist es nicht einfach künstlich, wenn wir freundlich mit jemand anderem sind? Dann ist es echt, wenn wir Empfangene bleiben. Und das hat etwas auch zu tun mit meinem Berufungsverständnis. Zu was bin ich eigentlich berufen? Bin ich berufen, etwas zu tun? Ich habe früher gedacht, ich bin berufen, Pastor zu sein. Das ist eine Tätigkeit und ist eine Rolle. Aber Gott sagt, deine eigentliche Berufung ist ein Kind, mein Kind zu sein. In mir zu bleiben. Das ist etwas ganz anderes. Wenn ich meine Rolle verliere, spielt das gar nicht eine große Rolle. Wenn ich etwas Falsches tue oder nicht so gut tue, wie ich es tun sollte oder wie ich meine, dass ich es tun sollte, ist das nicht so schlimm, weil meine Berufung ist, in Jesus zu bleiben. Und das entlastet. Das gibt Gelassenheit, das gibt einen Frieden. Ich kann zu meinen Schwachheiten und Begrenztheiten stehen und auch zu meinem Versagen. Auch wenn ich weil ich in ihm bleiben darf. Zum Schluss, genau, sei kein Selbstversorger. Natürlich, du bist verantwortlich dafür, dass du immer wieder dir das vor Augen hältst, dass du verbunden bist mit Jesus. Wenn du an ihn glaubst, wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, das ist die Bedingung, dann bist du mit ihm verbunden. Das darfst du immer wieder in Anspruch nehmen. Mit Selbstversorger meine ich jetzt im Negativen, wenn du einfach krampfhaft immer versuchst, gut zu sein. Das ist nicht das, was Gott meint. Gott schafft in dir das Gute. Vertraue ihm, besprich's mit ihm. Bleibe im Dialog mit ihm. Bleibe Empfangender, und dann kannst du weitergeben. Bleibe im Prozess des Reifens.